Heute ist Sonntag, der 26. Februar 2017. Wochenendfreizeit der Gemeinden Bonn, Karlsruhe. Das Thema der heutigen Versammlung: unsere Verantwortung für das Zeugnis Gottes. Johannes 15, die Verse 4 und 5. Philipper 3, die Verse 8 bis 13. Römer 10, die Verse 12 bis 15.
Danke für dein Wort. So, der Herr geht weiter. Gell? Und die Versammlung hat heute eine Überschrift, wenn ihr eure Gliederung noch habt. Nummer 5. Wir sind schon bei 5. Unsere Verantwortung für das Zeugnis Gottes. Unsere Verantwortung. Ist immer so, wenn man jemandem etwas anvertraut, dann ist es gleichzeitig mit einer Verantwortung verbunden. Wer hat die Verantwortung für Gottes Werk? Wer hat die Verantwortung? Der Herr hat die Verantwortung. Hier steht unsere Verantwortung. Der Herr ist verantwortlich für sein Werk. Und doch gibt er einen Teil der Verantwortung an uns ab. Denn ohne uns wird sein Werk nicht vollendet. Ohne uns Menschen wird er sein Werk nicht vollenden können. Deshalb hat er schon so lange gewartet. Er braucht Menschen, die bereit sind, mit ihm zusammenzuwirken. Gell? Im Hebräerbrief heißt es einmal, dass wir Partner des Christus geworden sind. Wir sind Partner Christi. Er möchte uns als Partner haben in seinem Werk. Nicht nur als, wie soll man sagen, Zuschauer, schon gar nicht. Auch nicht nur als solche, die etwas empfangen, sondern solche, die mitbeteiligt sind, aktiv. Compagnon. Gut. Lob den Herrn. Wie auch immer wir das nennen. Aber wir haben auch eine Verantwortung. Es gibt einen Vers, den lese ich jetzt mal gerade aus Philipperbrief. Kapitel 1, Kapitel 2, Vers 12. Daher, meine Lieben, wie ihr ja alle Zeit gehorsam gewesen seid, bewirkt eure eigene Errettung mit Furcht und Zittern. So, wer bewirkt die Errettung? Du sagst, Gott ist es, der mich rettet. Der Philipperbrief, da sagt Paulus, bewirkt eure Errettung. Luther hat übersetzt, schaffet, dass ihr selig werdet. Bewirkt eure Errettung mit Furcht und Zittern. Das heißt hier, dieses Furcht und Zittern hat damit zu tun, dass wir erkennen müssen, wie gewaltig diese Sache ist, in die wir dort hineingestellt sind. Und um am Werk Gottes beteiligt zu sein, brauchen wir erstmal Errettung. Und wir haben gestern diese Kreise gesehen. Der Herr wirkt sich in unser Wesen ein und das kann man auch bezeichnen mit der Errettung unserer Seele. Wir brauchen Errettung in unserer Seele. Die brauchen wir. Die brauchen wir täglich. Wir brauchen diesen Errettungsprozess, der darf nicht abreißen. Der muss bei uns ständig da sein. Das ist ähnlich wie ein Stoffwechselprozess. Ja, da muss immer wieder, muss ich vom Herrn berührt werden. Ich muss mich dem Herrn öffnen. Ich muss dem Herrn mein Herz geben, ihn suchen. Und ich brauche Errettung von meinem alten Wesen. Meine Seele ist gefallen, dessen bin ich mir bewusst, müssen wir uns bewusst sein. So gut wir es meinen. Wir wollen ja das Gute tun. Und doch müssen wir uns bewusst sein, unsere Seele ist gefallen und nicht in der Lage, Gottes Vorsatz zu erfüllen. Deshalb brauchen wir die Errettung. Errettung unserer Seele. Und zwar müssen wir gerettet werden in unseren Geist hinein. Amen. Hineingestärkt werden in den inwendigen Menschen. Unsere Seele braucht Errettung. Das ist unsere Mitverantwortung. Wenn ich da nicht mit dem Herrn zusammenwirke, wenn ich gar nie Zeit habe, um zu beten, wenn ich nie mein Herz dem Herrn zuwende, wenn ich ihn nie anrufe und nie zum Wort komme, nie in die Gemeinschaft komme, wie will ich am Werk Gottes teilhaben? Wie will ich Errettung erfahren? Und diese Errettung ist Voraussetzung, dass der Herr uns gebrauchen kann. Zu dieser Errettung gehört, dass der Herr uns durch Prüfungen führt, dass er uns behandeln muss. Wir alle sind so besonders, besondere Menschen. Jeder von uns ist besonders. Ja, jeder auf seine Art, ein Unikat. Ich möchte nicht sagen, wir sind komisch, aber doch schon. Und doch will der Herr aus uns etwas machen zum Lob seiner Herrlichkeit. Und da ist er dabei. Er ist es, der uns aufs Völligste erretten kann. Ja, und dass wir in sein Werk hineinpassen, in sein Haus hineinpassen. Und ich brauche diese Errettung, ich brauche sie jeden Tag. Das ist unsere Verantwortung. Wir haben immer einen Teil der Verantwortung, liegt auf uns. Und sag auch nicht, die Ältesten in deiner Gemeinde, die haben die Verantwortung. Sollen die mal die Verantwortung tragen? Ja, sie werden eines Tages schon Rechenschaft geben müssen, dem Herrn gegenüber. Aber trotzdem, jeder von uns steht auch persönlich vor dem Herrn. Ja, alles, was wir tun, dafür müssen wir auch vor dem Herrn, jeder von uns persönlich, gerade stehen. Und werden wir zur Verantwortung gezogen. Gell? Eines Tages stehen wir alle vor dem Richterstuhl Christi. Dann können wir auch nicht mehr die Dinge auf irgendjemand schieben. Dann sind wir dran. Und es ist wichtig, dass wir dieses Furcht und Zittern auch kennen. Ein bisschen, ja. Es ist nicht einfach so, hallo, wir bauen Gemeinde, lob den Herrn, ja, wir wenden uns zum Geist. Und irgendwo, es ist nicht so oberflächlich. Es hat etwas zu tun mit einem tiefgreifenden Errettungswerk, das der Herr an uns tut. Und das ist nicht eine kurzfristige Sache, sondern das ist auch langfristig angelegt. Weil der Herr ist bei uns am Wirken. Weil viele gehen schon Jahrzehnte mit dem Herrn und der Herr wirkt immer noch an uns. Und wenn er nicht mehr an uns wirkt und wenn es langsam schon alles automatisch läuft, dann stimmt irgendwas nicht. Ja, der Herr führt uns und er führt uns auch durch Dinge hindurch, wo wir mehr vom Herrn gewinnen. Wo wir mehr vom Herrn gewinnen müssen, sonst werden wir aus der Bahn geworfen. Lob den Herrn, das ist das Werk des Herrn an uns. Weil er seine Gemeinde herrlich machen will, muss er sie auch reinigen, muss sie läutern. Er muss sie zubereiten. Er muss jeden von uns zubereiten. Und den Krach, den soll man nicht in der Gemeinde hören, der bei der Zubereitung manchmal als Begleiterscheinung kommt. Ja, da gibt es manchmal Krach, gibt es Geräusche. Aber die sollen nicht beim Aufbau da sein, sondern die geschehen wenn der Herr an uns wirkt, in unserem Leben, ja, wie manche gesagt haben, in der Familie, bei der Arbeit, da gibt es vielleicht manchmal Reibungspunkte, da wird an uns gearbeitet, manchmal geklopft, manchmal geschliffen, bis wir in das Haus Gottes hineinpassen. Dennoch geschieht der Aufbau, ja, so weit, wie der Herr uns zubereiten kann, sind wir aufgebaut mit den Geschwistern. Und da stehen wir heute drin, das ist unsere Verantwortung. Du kannst es nicht auf einen Prediger schieben. Ja, du kannst nicht sagen, ja, da ist jemand, der alles für mich macht. Ja, das ist eine schöne Versammlung, da gehe ich immer gerne hin. Und da bin ich so gesegnet und so gesalbt. Ja, das ist aber nicht alles. Möglicherweise gibt es sowas. Aber die Arbeit ist eigentlich die Aufbauarbeit, die erfordert unser aller Mitwirken. Gell? Zu Petrus, der Herr sagt im Petrusbrief, werdet aufgebaut als lebendige Steine. Werdet aufgebaut. Das ist aktiv. Ich lasse mich nicht nur aufbauen, ich werde aufgebaut. Das ist eine aktive Beteiligung. Ja, ich bin ein lebendiger Stein und ich möchte mit euch zusammen aufgebaut werden. Das ist Gemeinde. Wir sind alle daran beteiligt. Und wir müssen zuerst mal wissen, wofür wir sind. Das ist gut, dass es so rauskam. Wir sind für Christus. In der Gemeinde sind wir für nichts anderes, außer für Christus. Wir haben hier nicht irgendwelche Dinge, nicht irgendwelche äußeren Formalitäten, nicht irgendwelche Dinge, außer Christus. Christus ist unser Maßstab. Christus ist der Inhalt der Gemeinde. Er ist das Zeugnis Gottes. Und wir möchten ihn haben als unser Zeugnis. Deshalb ist es manchmal so, du wirst in der Gemeinde manchmal, wenn du etwas bringen willst, was nicht von Christus ist und die Geschwister das so möglicherweise nicht akzeptieren wollen, dann sei nicht beleidigt. Es geht nicht gegen dich. Wir wollen halt nur Christus haben. Haben schon viele versucht, in der Gemeinde irgendwas zu ändern, zu tun, irgendwas reinzubringen, aber der Herr wird alles im Licht zeigen, ist es Christus oder ist es nicht Christus. Es wird alles geprüft vor dem Herrn. Wird alles geprüft. Das sehen wir in der Schrift immer wieder. Das ist nicht, keine Kleinigkeit. Für den Herrn ist es wichtig, was in der Gemeinde läuft und was nicht läuft. Gell? Man sieht schon in Johannes Kapitel 2, wie Jesus in den Tempel geht und dort sieht er die ganzen Geldwechsler und alles, was nicht in den Tempel gehört. Und er hat sofort reagiert. Er hat einen Zorn bekommen. Das gehört nicht in mein Haus. Das gehört nicht in das Haus des Vaters. Das soll ein Gebethaus heißen und kein Kaufhaus. Ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht, sagt er an einer Stelle. Ja, und dann treibt er diese ganzen Geldwechsler und Verkäufer, Taubenverkäufer da raus. Das wurde zu einem Betrieb, einem Opferbetrieb, wo man dann halt kam, um irgendwelche Opfer zu bringen, ob das Herz da dabei war oder nicht, aber es wurde einfach irgendwas produziert und gemacht und verkauft, gekauft. Man hat das Opfer gar nicht zubereitet. Man kommt in den Tempel und kauft sich noch schnell was. Das heißt, das Herz war nicht mehr bei Gott. Und der Herr möchte in der Gemeinde niemals so etwas einreißen lassen. Er hat einen Eifer. Und wenn du die Gemeinde liebst, wirst du den gleichen Eifer haben. Er sagt, die Schrift sagt sogar von ihm, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Nicht der Eifer für eine Sache. Es ist nicht der Eifer fürs Evangelium. Der Eifer für das und das aus der Schrift. Es ist der Eifer um sein Haus. Der Herr ist dabei, seine Gemeinde zu bauen. Das ist sein Zeugnis. Und dafür müssen wir sehen. Natürlich, wir geben uns hin nur für Christus. Aber auf der anderen Seite habe ich mich auch eines Tages, als ich gesehen habe, wie kostbar für Gott die Gemeinde ist, habe ich gesagt, Herr, dafür möchte ich mich auch geben. Dafür möchte ich mein Leben auch geben. Das ist eine Ausrichtung für unser ganzes Leben. Dass wir einfach wissen, wo es hingeht. Dass wir eine Richtung haben für unser Leben. Eine Spur, in der wir gehen. Wir leben. Wir möchten durch Christus leben, Christus gewinnen. Wie Paulus einmal sagt, als er Christus erkannt hat, Philipper Kapitel 3, er vergisst alles, was er vorher war, was er hatte, was er konnte. Er hat gesagt, ich vergesse, was da hinten liegt. Er sagt, ich achte für Abfall. All das aus dem, seine ganze Vergangenheit hat er für Abfall geachtet, was ihm früher so kostbar war und so wertvoll und so wichtig, hat er hinter sich gelassen. Es war nichts mehr, es war sogar Schaden für ihn. Und er will nur noch Christus gewinnen, damit ich Christus gewinne. Diese Stellen zu lesen, das ist immer wieder beeindruckend und weckt auch neu unser Herz wieder, wenn wir das lesen in Philipper Kapitel 3. So, das ist eine ganze Passage, die das zum Ausdruck bringt. Er möchte Christus gewinnen, in ihm erfunden werden. Nicht seine eigene Gerechtigkeit haben, sondern die Gerechtigkeit, die aus Gott kommt. Ja, das ist so diese Haltung. Wir wollen nicht was für Gott tun, wir wollen nicht das und jenes. Wir wollen in Christus erfunden werden. Wir wollen Christus gewinnen. Deshalb sieht es manchmal so aus, als wären wir in der Gemeinde gar nicht so aktiv. Aber wir sind doch sehr aktiv. Wir sind geistlich aktiv. Lob den Herrn. Herr Jesus, wir machen uns eins mit Christus und bleiben in der Gemeinschaft mit ihm. Das hat der Herr seinen Jüngern schon früh gesagt in Johannes Kapitel 15. Wir haben es gerade gelesen. Bleibt in mir. Bleibt in mir. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Bleibt in mir. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ist keine große Anforderung, aber das ist genau das. In dem bleiben, wie wir den Herrn aufgenommen haben. Bleibt in ihm. Weil wir sind so in der Versuchung, jetzt haben wir den Herrn aufgenommen, so, jetzt, was gibt's jetzt zu tun? Wir wollen gerne, sag, was sollen wir machen? Wir sind bereit. Wir haben gemerkt, Jesus ist der Christus, er ist der Retter, er ist der Herr, er ist das Haupt. Sag uns, was wir machen sollen. Wir werden es tun. Und so habe ich schon Bewegungen miterlebt, die aber am Ende nicht unbedingt für die Gemeinde so förderlich waren. Die Menschen, die miterlebt haben, dass der Herr Jesus das Brot vermehrt hat, 5000 wurden gespeist und dann dazu kamen noch die ganzen Frauen und Kinder, das waren also wesentlich mehr Menschen. Und sie kamen dann am anderen Tag auf die andere Seite des Sees und wollten zu Jesus, wieder zu Jesus kommen. Und bei der Gelegenheit sagen sie, was sollen wir tun, um Gottes Werk zu wirken? Sag uns, was wir machen sollen, um Gottes Werk zu tun. Wir wissen, du bist von Gott gekommen, jetzt wollen wir nur, wir hören auf dich. Sag uns nur, was wir machen sollen. Jesus hätte damals ganz viele Anhänger gehabt. Er hätte bloß ihnen sagen müssen, wo sie alles hingehen sollen, was sie alles für ihn tun sollen. Aber er sagt das nicht. Sondern er sagt, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. So, du bist enttäuscht. Ich hätte gern so viel für Gott getan. Ich hätte gern für ihn alles auf die Berge versetzt für ihn. Ich hätte so viel gern gemacht. Aber der Herr sagt, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das heißt, da fängt das an. Da fängt das Zeugnis des Herrn an, dass wir das erkennen, was der Herr getan hat und darin leben. Glauben, ihm glauben, ihm vertrauen. Er baut seine Gemeinde. Herr Jesus, und das geschieht in der Gemeinschaft mit ihm. Vieles ist schon angesprochen worden. Wie tragen wir unsere Verantwortung? Wie werden wir unserer Verantwortung gerecht? Du denkst, jetzt musst du das lernen, jenes richtig machen und so weiter. Ich sage euch, wir müssen das Leben in uns fördern. Der Geist in uns muss gefördert werden. Das wird letzten Endes die Gemeinde aufbauen und wird die Gemeinde am Leben erhalten. Wenn wir das vernachlässigen, wir können tun, was wir wollen. Wenn wir das vernachlässigen, verlieren wir alles. Wichtig ist, dass wir leben, dass wir lebendig sind, dass wir das Leben haben. Gell? Deswegen ist der Herr, nach seiner Auferstehung heißt es, er wurde zum Geist, der das Leben gibt. Er ist der Geist, der das Leben gibt. So, was macht der Geist, der das Leben gibt? Er gibt das Leben. So, wann gibt er das Leben? Wann gibt er das Leben? Jetzt. Er gibt es auch morgen. Übermorgen. Er gibt es, wenn du in Schwierigkeiten bist. Gell, das Volk Israel kam an einen Felsen und der Mose sollte an den Felsen schlagen und da kam Wasser heraus. Beim zweiten Mal musste er nur noch zum Felsen sprechen, dass Wasser rauskam. Der Paulus sagt im Korintherbrief, wir haben einen Fels, der mitfolgt. Der Fels folgt mit. Das heißt, überall, wo wir sind, ist Christus da und will uns Leben geben. Amen. Und du musst ihn heute nicht mehr schlagen. Er ist vor 2000 Jahren geschlagen worden. Heute darfst du einfach nur zu ihm sprechen. Amen. Rede nur ein kurzes Wort zu ihm und du wirst merken, Leben kommt. Amen. Das ist meine Erfahrung. Rede mit ihm und dann kommt Leben. Herr Jesus, der Herr ist der Geist, der das Leben gibt. Und er ist der Fels, der mitfolgt. Er folgt dir ins Büro. Du hast ihn nicht mal vielleicht bewusst mitgenommen, aber du bist im Büro und dann ist der Fels da. Lob den Herrn. Der ist mir schon ins Klassenzimmer gefolgt. Er war da. Lob den Herrn. Und ich habe wirklich getrunken. In Situationen, wo man eigentlich das gar nicht so auf dem Schirm hat, dass man da jetzt den Herrn trinkt oder genießt. Der Fels folgt mit. Der Herr ist da. Und das müssen wir in Anspruch nehmen. Du kannst dich eines Tages nicht entschuldigen und sagen, ja, ich habe den Herrn nicht genug erfahren, nicht genug genossen. Dann sage ich, ja, wenn du auf ein Bankett gehst und da ein riesengroßes Buffet angerichtet ist, du kannst nicht rausgehen und dich beschweren, ich habe so wenig gegessen. Der Herr hat alles, wir haben dieses Paket bisschen gestreift die letzten Tage. Alles ist drin, der ganze Christus. Und dieser Reichtum Christi, der ist für den Aufbau der Gemeinde. Der ist nicht nur für mich, dass ich einen Genuss habe, ja. Ich persönlich, ich möchte den Herrn so reich genießen. Es hat auch seinen Platz. Ich muss in mein Kämmerlein gehen. Ich brauche eine Zeit mit dem Herrn. Ich muss zum Wort kommen. Das ist wichtig. Sollten wir alle, besonders alle jungen Leute, ihr müsst in der Bibel lesen. Lies in der Bibel. Ich habe von manchen gehört, dass sie, also manchmal sagen ganz, ganz junge Geschwister, ach, das ist eine altmodische Sprache, sagt mir nicht so viel, ja. Lies trotzdem in der Bibel. Oder such dir eine Übersetzung, wo du es ein bisschen besser verstehst. Aber lies in der Bibel. Lies in der Bibel. Du wirst irgendwann mal nicht mehr so viel Zeit haben, als wenn du jung bist. Du kannst dich mit allem Möglichen voll füllen. Ja, mit Wissen oder mit aller möglichen Lektüre und was es alles gibt. Heute liest man ja schon gar nicht mehr. Heute guckt man ja nur noch Filme an. Wenn ich die Jugend sehe, die heranwächst, ja. Aber ich sag immer, der beste Film, der spannendste Film ist, wenn du hier mal den Zugang gekriegt hast, wenn den Code geknackt hast, Zugangsdaten, und dann dich da einloggst mit dem Geist, das ist besser als jedes Kino. Das ist Geist und Leben. Der Herr Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Und ich erfahre das, wenn ich zum Wort komme. Ist das Wort. Ja, lass es dir auf der Zunge zergehen. Nicht umsonst sagt der Römerbrief, das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Du würdest andersrum schreiben, Hans-Jürgen. Du würdest sagen, das Wort ist dir nahe in deinem Herzen. Ja, bei manchen ist es nur nahe neben dem Kopfkissen. Auf dem Nachttisch. Ist auch nahe. Aber noch näher ist es, wenn du es aufmachst. Und am besten ist es, wenn du es in deinem Mund hast. Das Wort muss in unserem Mund sein, nicht nur in unserem Herzen, sondern im Mund und im Herzen. Und ich sage dir, wenn du es mit dem Mund bewegst, es kommt auch ins Herz. Ja? Das ist wichtig, dass das Wort in uns wohnt. Lass das Wort Christi reichlich in euch wohnen. Das ist eine Grundlage, eine Basis. Ohne diese Basis kann die Gemeinde nicht aufgebaut werden. Und es ist nicht nur, dass uns jemand was erzählt jeden Sonntag. Das reicht nicht. Dass man sozusagen unter das Wort kommt. Wir müssen ins Wort gehen. Manchmal, du musst reingehen ins Wort. Weißt du, die Bibel spricht sogar vom Wasserbad im Wort. Epheser, Kapitel 5. Ja, die Braut wird zubereitet durch das Wasserbad im Wort. Wenn wir als Gemeinde zubereitet werden wollen, dann müssen wir baden. Baden gehen. Duschen, baden im Wort. Das hat nämlich auch eine reinigende Wirkung. Das hat eine heiligende, reinigende Wirkung. Jemand hat mir schon gesagt, ich vergesse immer, was ich gelesen habe. Das spielt keine Rolle. Aber du hast gebadet. Ist doch gut. Ich lasse nach dem Bad auch immer das Wasser raus. Obwohl ich bade nicht mehr oft, aber ich dusche meistens. Aber das Wasser ist nachher weg, aber ich bin sauber. Lob den Herrn. Ja? Wir müssen diesen Umgang mit dem Wort kennen. So wie auch in Jeremia gesagt hat, deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen. Dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Gell? Manchmal musst du was in dich hinein essen, auch wenn du es nicht verstehst. Wenn du es nicht verstehst, wenn es vielleicht sogar was ein schwieriger Text ist, iss es einfach. Iss es. Weißt du, ich verstehe von manchen Mahlzeiten verstehe ich nicht viel, wie das zubereitet wird, aber ich esse es einfach. Dann kommt es in mich hinein und dann hat es eine Wirkung. Ich muss nicht alles wissen. Ja, zum Beispiel, es war bei Hesekiel so und bei Johannes in Offenbarung war es so. Sie beide bekamen eine Schriftrolle. Du Menschenkind, iss diese Schriftrolle. Iss, was du vor dir hast. Du kriegst eine Schriftrolle. Normalerweise heißt es, lies diese Schriftrolle. Ja. Iss diese Schriftrolle. Und dann aß ich sie und sie war in meinem Munde süß wie Honig. Und dann war sie, dann war es bitter und es ergrimmte mich in meinen Bauch. Das heißt, es hat eine Wirkung. Dann wirkt was in uns. Weißt du, manchmal muss es auch grimmen gegen die Sünde zum Beispiel. Grimmen. Gegen alles, was nicht für Gott ist. Du musst einen gesunden Grimm, eine gesunde Medizin brauchst du da in dir. Ein gutes Immunsystem. Gegen alles, was nicht vom Herrn kommt. Und das kriegst du nur, wenn du mit dem Wort Umgang hast. Und zwar nicht nur in einer lehrmäßigen Weise. Weil da kannst du nämlich einen anderen Virus kriegen. Den Virus der Pharisäer und Sadduzäer. Du kannst diesen Virus kriegen, alles zu wissen. Und bist am Ende, ohne dass du es willst, gelandet am Baum der Erkenntnis. Das ist auch gefährlich. Aber wir gehen mit dem Wort um, als es ist Leben. Ist unsere Speise. Herr Jesus Christus. Den Herrn im Wort berühren. Also ein Petrus, der hat gesagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das hat er geschmeckt. Der hat was geschmeckt. Der konnte nicht mehr weggehen. Wenn wir das geschmeckt haben, wir sind für alles andere untauglich. Du bist für alles untauglich. Du bist nur noch brauchbar für das Werk des Herrn. Für den Aufbau der Gemeinde. Deshalb, es geht auch nicht um eine Methode, weißt du, diese Methode beten, lesen. Ja? Das wird dann als Methode dargestellt. Das ist keine Methode. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Ich habe das Wort hier und das ist das Wort Gottes. Wie gehe ich damit um? Will ich es nur verstehen? Will ich eine Lehre verstehen, Zusammenhänge ergründen? Das kommt auch dazu, ganz sicher. Mehr und mehr. Und das überlassen wir bitte aber immer dem Herrn. Weil es gibt so viele Lehrmeinungen. Es gibt Wind der Lehre. Und wenn dann denkst du, du verstehst was und dann erklärt dir jemand was und dann plötzlich bist du in irgendeinem Wind und bist von der Hauptstraße abgedriftet worden. Ja? Du willst dich hingeben für den Aufbau der Gemeinde, da kommt ein Wind der Lehre und dann bist du plötzlich woanders. Ja, und der Paulus sagt gerade in Epheserbrief, wo es um die Gemeinde geht, in Epheser 4, dass wir alle nicht mehr Kinder sein sollen. Nicht mehr umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, sondern alle selber in das Haupt hineinwachsen. Alle selber die Wahrheit kennen, die Wahrheit festhalten. Gell? Hineinwachsen in ihn, der das Haupt ist. Das ist unser unsere Verantwortung in der Gemeinde. Und da kann jeder teilhaben. Muss jeder teilhaben. Also Gemeinde ist nicht, wie soll man sagen, was zum Ausruhen. Obwohl wir in die Ruhe Christi hineinkommen. Es ist eine Ruhe da. Aber auf der anderen Seite, es ist auch ein Anspruch da vom Herrn. Und es ist eine Freude, dass der Herr uns gebrauchen möchte. Ich denke, jeder Christ möchte gerne vom Herrn gebraucht werden. Möchte gerne dem Herrn nachfolgen und für den Herrn nützlich sein. Und das geschieht in der Gemeinde. Sehr einfach, sehr aus dem Leben heraus. Wir sind alle Glieder am Leib und jedes Glied ist für die anderen Glieder da. Lob den Herrn, der Herr möchte sich bewegen und wir gehören zu seinem Leib als Glieder. Und deshalb ist es auch wichtig, was ich immer so schön fand, ist, wenn Geschwister in die Gemeinde kommen, die vielleicht so individuell waren und dann mit der Zeit lernen in der Gemeinde, dass es um ein Ganzes geht, dass es nicht nur um mich geht. Ja, ich und der Herr, ja, aber der Herr, dass der Herr uns berühren kann und dass wir auch von anderen etwas annehmen können. Lernen voneinander, aufeinander eingehen, einander zuhören und so, dass der Leib so aufgebaut wird als ein kooperatives Ganzes. Das ist sein Werk heute unter uns. Deshalb heißt es auch im, 2. Korinther 3, ja, dieser Umwandlungsprozess, der stattfindet in unserem Leben, das ist nicht nur ein individueller Prozess, sondern da heißt es, Kapitel 3, Vers 18, 2. Korinther 3, 18, wir alle, und ich denke, das schreibt er hier, weil es ein gemeinschaftliches Erlebnis und gemeinschaftlicher Vorgang ist, wir alle, die wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn schauen und widerspiegeln. Den Herrn zu schauen, ist sehr häufig in unserem persönlichen Bereich gar nicht so gut möglich. Wir brauchen die anderen Geschwister dazu. Wir brauchen einander. Wir schauen gemeinsam den Herrn an. Wie es auch heißt in im 2. Timotheus 2, Vers 22. 2. Timotheus 2, Vers 22. Dass wir dem Herrn nachjagen mit reinem Herzen, mit all denen, die seinen Namen anrufen. Ja? Alle, also diese Haltung, gemeinsam dem Herrn nachzujagen, den Herrn anzurufen, auf den Herrn uns auszurichten, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Im Epheserbrief sehr stark auch betont. Epheser. Kapitel 3, also. Epheser 3. Ja, nee, ich will jetzt nochmal, doch, ich gehe nochmal auf Kapitel 1 ein, kurz. Das ist Kapitel 1, Vers 17, nee, Vers 18. Dass die Augen unseres Herzens erleuchtet werden. Das betet Paulus für die Geschwister in Ephesus. Kapitel 1, Vers 18. Dass die Augen eures Herzens erleuchtet werden, damit ihr erkennt, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Und was die überschwängliche Größe seiner Kraft ist an uns, die wir glauben. Hier sieht man, wir brauchen nicht nur geöffnete Augen für den Herrn. Du musst nicht nur den Herrn kennen, sondern du musst auch die Herrlichkeit und den Reichtum in den Heiligen erkennen. Weil ein Teil seines Reichtums ist in den Heiligen verborgen. Ja? Deshalb sagt auch der Psalm 16, da heißt es, an den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen, habe ich all mein Wohlgefallen. Das ist erstaunlich. Er sagt nicht an unserem Gott, Yahweh, der im Himmel ist, habe ich mein ganzes Wohlgefallen. Er sagt an den Heiligen, die auf der Erde sind. An den Herrlichen habe ich mein ganzes Wohlgefallen. So einen Blick brauchen wir. Vielleicht liegt dir der ein oder andere in der Gemeinde nicht so. Oder er ja, ist nicht deine Wellenlänge oder was auch immer. Oder ist er nicht sympathisch oder sowas gibt es ja. Aber das ist alles nur deine Seele. Du musst im Geist sehen, was der Herr für einen Reichtum und was für eine Herrlichkeit in den Geschwistern schon vorhanden ist. Dafür möchte ich noch mehr die Augen beöffnen. Jedes Mal, wenn ich zur Versammlung komme, ich freue mich so, die Heiligen zu sehen. Obwohl ich sie ein paar Tage vorher alle schon gesehen habe. Dann komme ich wieder in die Versammlung. Ich freue mich so, die herrlichen Heiligen zu sehen. Und zwar, obwohl ich bei manchen ihre Probleme kenne. Obwohl ich manches weiß über sie. Was vielleicht nicht unbedingt Herrlichkeit ist. Trotzdem, ich will die Herrlichkeit in den Geschwistern sehen. Ja, ich will diesen Christus in jedem Einzelnen sehen. Weil sonst können wir nicht gemeinsam diesen Reichtum ergreifen. Ja. Wir müssen da vergessen. Immer wieder alles Alte ausblenden, vergessen. Herr, ich möchte dich sehen. Das ist etwas, ist eine Übung, die gehört zum geistlichen Wachstum dazu, zum geistlichen Übung dazu, dass wir immer wieder Dinge hinter uns lassen, vergessen. Ja, es gibt vieles, was nicht schön ist in unserem Leben, vieles, was uns belastet, was uns beschwert, was uns beschäftigt, was uns nicht gefällt. Sehr vieles, bestimmt bei jedem. Du denkst immer, dein Problem ist das Allergrößte. Nur weil nicht jeder so klagt wie du. Herr Jesus, wir müssen lernen, üben, diese Dinge immer wieder dem Herrn zu geben. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Der Herr rettet uns jedes Mal neu. Das ist ein alter Vers, den ich immer wieder auch meinen Kindern gesagt habe, immer wieder auch schon in Versammlungen gesagt habe. Lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen. Nimm nie einen Ärger nachts mit ins Bett. Das ist eine gute Übung. Ärger dich nicht über jemand und dann geh damit ins Bett. Und denk noch über diese furchtbaren Menschen noch nach. Der Ärger wird morgen noch wahrscheinlich immer noch da sein. Aber du kannst ihn abends dem Herrn abgeben. An der richtigen Stelle abliefern. Da gibt es eine riesengroße Mülltonne. Der Herr hört immer gerne zu. Du sagst ihm, Herr, das ist unmöglich, was der heute zu mir gesagt hat. Oder wie das gelaufen ist, Herr. Ah, Mann, wem gebe ich es zurück? Morgen sehe ich ihn nochmal. Dann wird der Herr, wenn du so mit dem Herrn redest, wird der Herr dich dann schon stoppen. Dann wird er dir sagen, nee, das machst du nicht. Sondern du nimmst jetzt mein Blut in Anspruch und reinigst dich mal von aller Ungerechtigkeit. Und der Herr reinigt uns von unserer Ungerechtigkeit. Weil wir sind immer ungerecht. In unserem Urteil über andere, wir sind immer ungerecht. Es gibt nur einen, der ist gerecht. Und was auch wichtig ist, wir halten die Einheit des Geistes fest. Das gehört dazu, zu unserer Verantwortung in der Gemeinde. Der Herr hat uns die Gemeinde anvertraut. Und die Gemeinde ist ein sehr kostbares Geschöpf. Es ist etwas, was auch sehr anfällig ist in gewisser Weise. Auf der einen Seite sehr doch eine gewisse Robustheit hat gegenüber den Pforten der Hölle oder des Hades, aber auf der anderen Seite sehr empfindlich. Deshalb legt uns der Herr immer wieder ans Herz, dass wir die Einheit der Gemeinde fleißig halten sollen. Also der Herr hat schon in Johannes 17 hat er zum Vater gebetet. Dieses Gebet ist wie ein Vermächtnis. Er sagt, ich bitte für sie alle, die glauben, die durch ihr Wort an mich glauben, dass sie alle eins seien. Das Normale für uns Christen ist eigentlich, dass wir eins sind. Also mein erstes Erlebnis, als ich Christ war und den anderen Christen getroffen habe, ich hätte ihn umarmen können. Da ist einer, der ist auch gläubig an Jesus. Ja? Und das war für mich so eine Freude. Und so sollte es eigentlich bleiben. So sollte das normal sein. Aber leider hat sich in den letzten Jahrtausenden so viel entwickelt, was nicht mehr normal ist heute. Das Normale sollte sein, der Herr hat eine Gemeinde und fertig. Jetzt gibt es heute viele sogenannte Gemeinden, viele Gruppierungen. Ja. Wie willst du eine Einheit herstellen? Einheit über die Zäune hinweg, Einheit über die verschiedenen Denominationsgrenzen hinweg. Es gibt, du kannst Bestrebungen, Einheitsbestrebungen machen. Aber das sind dann Prozesse, die gehen über Jahrzehnte und oder vielleicht gar Jahrhunderte und am Ende wird doch nichts draus. Und wer weiß, unter welchem Vorzeichen nachher eine Einheit stattfindet. Der Herr hat immer ein Prinzip gehabt, dass seine Jünger, die, die ihm folgen, die ihn lieben, dass er für sie einen Weg gehabt hat, ihn zu praktizieren, was er im Herzen hat. Gell? Wir, die meisten von uns haben die ganzen Organisationen, wo wir drin waren, verlassen. Wenn das nicht die Gemeinde ist, ja, wir sind auch Gemeinde. Oder dann kommt die Frage, ja, seid ihr besser als die anderen, ja? Ihr meint wohl, ihr seid was Besseres. Nein, wir haben nur im Wort gesehen, es gibt die Gemeinde in Korinth, es gibt die Gemeinde in Ephesus, es gibt die Gemeinde in Jerusalem, es gibt die Gemeinde in Antiochien, es gibt die Gemeinde in Philippi und was auch immer. Aber wo ist die Gemeinde von Bad Kissingen? Die Gemeinde in Bad Kissingen? Die Gemeinde in Stuttgart? Die Gemeinde in Karlsruhe? Es wagt niemand, diesen Stand für sich einzunehmen, obwohl es das Normalste und das ist der einzige Stand, auf dem wir uns versammeln sollen. Natürlich, nicht einfach nur technisch, jetzt weiß ich das aus der Bibel, jetzt müssen wir ja diesen Namen uns geben, das ist nicht der Punkt. Aber wenn der Herr uns mit dem Geist leitet, durch den Geist leitet und uns sein Anliegen aufs Herz gibt, braucht es auch einen äußeren Rahmen. Und das ist der Rahmen, an dem Ort, wo wir sind, sollen wir mit den anderen Christen eins sein. Der Herr verlangt nicht von mir, dass ich mit den Geschwistern in Hamburg oder in Berlin eins bin. Aber er verlangt von mir, dass ich mit den Geschwistern in Karlsruhe eins bin. Das ist nämlich, da wird die Einheit praktisch. Wisst ihr, das hat damit zu tun, dass der Herr auch an uns arbeiten muss. Er hat es so gefügt, dass jeder in der Gemeinde wichtig ist und dazugehört und gebraucht wird. Auch der, der uns nicht passt. Und das wird uns helfen, dass auch unsere Seele behandelt wird. Es hilft mir. Ich weiß, ich muss mit diesen Brüdern, muss ich immer klarkommen. Mit diesen Geschwistern, mit dieser Schwester, mit diesem Bruder, da muss ich immer klarkommen. Das sind die Geschwister, die der Herr mir gegeben hat. Das ist die Gemeinde an meinem Ort. Mit denen muss ich die Einheit festhalten. Und das ist eine wunderbare Übung. Das hilft uns, da muss ich mein Selbst verleugnen. Da komme ich in eine Brüdergemeinschaft und ich habe vielleicht einen guten Gedanken, eine gute Idee und die Brüder haben einfach keinen Eindruck dafür. Gut, was mache ich? Was mache ich dann? Überzeugen? Besuche ich dann verschiedene Geschwister und überzeuge sie von meiner Meinung? So wie das in der Politik üblich ist, dass man dann Stimmung macht irgendwo und irgendwann sind doch einige auch mit meiner Meinung. Weißt du, was ich dann mache, was ich gelernt habe? Da gibt es ein wunderbares Instrument. Kein Musikinstrument, aber auch ein Holz. Das ist das Kreuz. Und das Kreuz ist in dem wunderbaren Gesamtpaket enthalten. Und ich sage mir, ich bin mit Christus gekreuzigt. Müsste ich noch viel öfter sagen. Aber ich muss es immer wieder auch für mich in Anspruch nehmen. Herr, ich bin mit dir gekreuzigt. Wenn meine Chefin was zu mir sagt, was mir nicht passt, dann muss ich das sagen. Herr, danke, ich bin mit dir gekreuzigt. Lass mich jetzt nicht irgendwas antworten. Aus mir selbst heraus. Ich bleib in dir. Halleluja. Nicht ich schluck's runter oder ich verbieg mich oder was. Nein, ich nehme das Kreuz. Wir Christen haben einen Weg. Wir brauchen nicht irgendwas in uns reinfressen, sondern wir haben eine Behandlung unseres Wesens. Und das ist das Kreuz. Wenn wir es richtig anwenden, wenn wir es im Geist anwenden, dann wird der Herr uns da helfen. Das ist wunderbar. Und das ist so eine Herrlichkeit, wenn Geschwister das Kreuz kennen. Weil dann kennen sie auch das Leben. Wenn wir das Kreuz nicht kennen, kann das Leben auch viel weniger durch uns fließen. Das Kreuz ist sehr wichtig. Lob den Herrn. Und es hilft uns, die Einheit zu halten. Halleluja. Ich muss nicht was durchsetzen. Ich muss nichts gut finden. Halleluja. Ich bin eins mit euch. Und da ist der Segen drauf. Lies Psalm 133. Wo der Segen ist. Das ist der kürzeste Psalm. 3 Verse. Siehe, wie fein und lieblich es ist, wenn Brüder in Einheit beieinander wohnen. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupt Aarons, das herabläuft bis zum Saum seines Kleides. Wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zion. Weißt du, wenn das Leben so frisch ist, dort, wo wir die Einheit festhalten. Und die Voraussetzung, um die Einheit zu halten, ist tatsächlich das Kreuz. Ja, das Kreuz. Wisst ihr, im Epheserbrief wird davon gesprochen. Da heißt es, er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat. Ja, er hat aus beiden eins gemacht. Und er hat in seinem Fleisch die Gesetze und Gebote in Satzungen vernichtet, um in sich selbst die zwei zu einem neuen Menschen zu schaffen. Da geht es um Juden und die Heiden. Die wurden zusammen, in Einheit zusammengefügt zu einem Leib. Und er hat die beiden versöhnt in einem Leib mit Gott durch das Kreuz. Willst du versöhnt werden mit den Geschwistern? Das Kreuz ist heute immer noch der Weg. Ist wirksam. Lob den Herrn. Das ist Herrlichkeit. Das Kreuz ist was Schönes, was Kostbares. Ja, ich weiß noch, es war eine der ersten Erfahrungen, die ich gemacht habe mit dem Kreuz, ich war den Tränen nahe. Da hat mir eine Drucksache gemacht da und ich habe da was geholfen, irgendwas zu gestalten da auf so einer Seite. Und da kam ein Bruder, der da die Verantwortung hatte, der kam da und hat es nur angeguckt. Nee, das können wir nicht so machen, sagt er. Und ich hatte das voller Liebe und ihr habt Zeit da investiert und ihr habt das richtig gut gemacht gehabt. Ne? Und dann habe ich ganz bewusst gemerkt, wie nah mir jetzt der Herr ist. Da habe ich gesagt, Herr, danke, Herr Jesus. Ich nehme das von dir. Lob den Herrn. Und ich bin niemandem böse, ich muss mich nicht verteidigen, ich muss nicht sagen, warum ich das gut besser finde. Halleluja, ich bin in Christus. Gell? Und ich habe erfahren, wie gut das Kreuz auch schmecken kann. Ist wunderbar. Und wenn jemand verheiratet ist, weiß er. Bestimmt auch einiges zu berichten, wie kostbar das Kreuz ist. Weil sonst, wie würden zwei Menschen ein Leben lang zusammenbleiben? Und sich immer noch lieben? Und immer noch gemeinsam den Weg gehen, ohne das Kreuz. Ist so kostbar. Gell? Lob den Herrn. Zeug, gell? Ist doch Herrlichkeit. Das ist ein Zeugnis für den Herrn. Ja? Wenn wir den Herrn so kennen und ihm die Ehre geben. Lob den Herrn. So wachsen wir im Leben. Und was dazugehört, ist natürlich auch, es heißt, der letzte Punkt hier ist, wir bezeugen die Wahrheit, wir wahrheiten. Dieses Wort Wahrheiten ist aus dem Epheserbrief genommen, Epheser Kapitel 4, dass wir die Wahrheit festhalten in der Liebe. Dieses Wort ist eigentlich ein Verb, das heißt Wahrheiten in der Liebe. Da weiß ich nichts, ist es die Wahrheit festhalten, ist es die Wahrheit reden, mit der Wahrheit umgehen? Wir wahrheiten, wir reden die Wahrheit. Unsere Versammlungen sind ein Ausdruck unseres Wahrheitens, gell? Dass wir das Wort sprechen zueinander und uns mit dem Wort befassen, dass der Herr in uns reden kann. Und die Wahrheit ist immer noch Christus. Und dann heißt es Evangelium predigen. Ich meine, das ist sollte in der Gemeinde eigentlich auch ein Anliegen sein, dass wir sind als Gemeinde ein Zeugnis. Zeugnis. Das heißt, es muss wahrgenommen werden. Es ist dafür da, dass andere dieses Zeugnis wahrnehmen können. Der Herr sagt selber, dass ihr alle eins seid, damit die Welt erkenne. Das heißt, der Herr möchte hier ein solides Zeugnis haben. Nicht wie im Alten Bund, wo eine Tafel ist, wo jemand was drauf graviert hat und es dann eingefroren sozusagen und hier mit rumgetragen wird. Sondern heute hat der Herr ein lebendiges Zeugnis. Nicht statisch irgendwie, ja, sondern ein lebendiges Zeugnis. Nicht einmal eingraviert und fertig, sondern es ist ein lebendiges Zeugnis. Die Gemeinde, diese Einheit, die wir festhalten, die hat eine Herrlichkeit, die Menschen erkennen können. Und ich denke, das sollten wir nicht unterschätzen, dieses Zeugnis. Herr Jesus Christus. Ja, auch wenn wir untereinander Probleme haben, Streit haben und so, das ist kein Zeugnis. Das ist kein Zeugnis für die Welt. Deshalb war Paulus auch bei den Korinthern sehr aufgebracht, als da manche gegen andere vor Gericht gehen wollten und so weiter. Ja? Warum lasst ihr euch nicht lieber über den Tisch ziehen? Salopp gesagt. Ne? Das heißt, lasst euch nicht lieber übervorteilen. Das Leben Christi in uns, das muss einen Ausdruck finden. Der Herr hat nicht wieder gescholten, als er gescholten wurde. Das ist sein Wesen. Gut, das kann ich nicht nachmachen, aber ich kann ihn genießen, ihn gewinnen, ihn in mir wirken lassen. Lob den Herrn. Und dann heißt es in Römerbrief, dass wir nicht, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für alle, die glauben. Für den Juden zuerst und auch für die Griechen. Das ist eine Errettung auch für uns. Wenn du das Evangelium predigst, dann wirst du selber auch gerettet. Weil so oft habe ich das erlebt, wenn ich zu jemandem den Herrn bezeugt habe, ich war am meisten erfrischt und gestärkt. Ich musste nur eine Gelegenheit haben, einen Kollegen im kurzen Gespräch über den Herrn was zu bezeugen. Ich war selber dann so voller Freude den ganzen Tag. Ist komisch, gell? Oder du kommst in eine kleine Versammlung, eine kleine Hausversammlung, 3, 4 Geschwister da, aber ein Neuer ist da. Die Versammlung ist anders, du hast eine Last, dem anderen das Evangelium mitzuteilen. Dass er etwas von Christus erkennen kann. Das ist in unserem Herzen, es steckt in uns drin. Wir möchten das mitteilen. Wir haben Christus erfahren. Und wir sind nicht nur immer unter uns, sondern wir wollen, dass das Leben auch andere erreicht. Deshalb ist es ein wichtiger Bestandteil des Gemeindelebens. Die goldenen Leuchter in Offenbarung sind ein Zeugnis in dieser finsteren Zeit. Wir haben das Lied gesungen. Es ist eine dunkle Zeit und die Zeit wird immer dunkler werden. Vieles wird immer unabsehbarer. Es wird immer unsicherer. Wir wissen nicht, was noch kommt. Aber es gibt ein Zeugnis Gottes mitten in dieser finsteren Welt. Und das ist die Gemeinde. Das sind nicht nur Einzelne. Obwohl ganz am Ende in Offenbarung, in der Trübsal, da wird es auch noch 2 ganz besondere Zeugen geben. Aber heute in dieser Zeit sind die Gemeinden das Zeugnis Gottes auf dieser Erde. Goldene Leuchter. Das heißt, die scheinen. Das ist durch den Geist. Herr Jesus. Und dann kommen wir oft auch mal in Situationen, wo wir nicht wissen, was wir machen. Und das hat mich so ermutigt und getröstet, ist auch meine Erfahrung. Lukas Kapitel 12, das ist jetzt der letzte Vers, den ich jetzt noch sage. Lukas 12, Vers 11. Wenn sie euch aber vor die Synagogen und die Regierungen und die Behörden führen, das ist dem Stephanus passiert, das ist dem Paulus passiert, denke nicht, es kann dir nicht auch mal passieren. Wie schnell sich heute die Zeiten ändern, die Situationen umschlagen und irgendwann stehst du vor einer Behörde. Und dann heißt es, sorgt euch nicht darum, wie oder womit ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch zu derselben Stunde lehren, was zu sagen ist. Das ist wunderbar. Das ist ein Zeugnis. Der Geist bezeugt, wo wir sind. Und der Herr stellt sich zu seinem Zeugnis. Wenn wir ihn bekennen, dann bekennt er auch uns. Das ist wunderbar. Gell? Und ich habe gerade, die Schwester hat es schon gelesen, ich habe auch dieses Wort Zeugen oder Zeugnis im Griechischen, Bibelgriechisch heißt Martyrion. Martyrion. Wir kennen das nur von den Märtyrern. Das sind eigentlich Zeugen. Da steht noch nichts von Tod drin, aber du bist ein Zeuge. Und möglicherweise musst du ein Märtyrer werden. Wissen wir nicht. Aber wir sind Zeugen des Herrn. Lob den Herrn. Und als gemeinsam sind wir sein Zeugnis. Halleluja. Das ist unsere Verantwortung. Irgendwann wurde der Stephanus war Glied der Gemeinde in Jerusalem, aber eines Tages wurde er persönlich rausgegriffen und vor den Hohen Rat gestellt. So, jetzt rechtfertige dich mal. Was erzählst du da den Leuten in Jerusalem? Was hört man da von dir? Und dann musste er reden. Und er hat eine Botschaft gegeben, die ist wunderbar. Geht ein ganz langes Kapitel, Kapitel 7 von Apostelgeschichte. Das hat ihm der Geist gegeben. Der hat Sachen gesagt, die standen nicht mal im Alten Testament. Der hat das Alte Testament zitiert. Er hat zum Beispiel gesagt, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Ur in Chaldea war. Steht nirgends im Alten Testament. Der Herr hat es ihm offenbart. Er hat in dem Moment das Wort vom Herrn, vom Vater bekommen. Der Geist hat es vom Herrn genommen, ihm gegeben. Und der Stephanus hat es weitergegeben. Das ist ja das. Der Geist, wir nehmen, der Herr nimmt es vom Vater, der Vater gibt es, der Geist nimmt es vom Herrn und gibt es uns weiter. Und wir müssen es auch weitergeben. Lob den Herrn. Dann wird die Gemeinde aufgebaut. Dann wird sein Zeugnis hervorkommen. Amen.